NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Damaskus, Stadt zwischen Leben und Tod. Je schlimmer der Bürgerkrieg wird, umso verzweifelter scheint die syrische Hauptstadt so zu tun, als sei im Grunde alles normal. Die Geschäfte sind offen, die Märkte überfüllt, die Straßen mit Autos verstopft. Aber nichts ist normal, wenn in einer Großstadt täglich Granaten einschlagen. An den Randgebieten stehen die Aufständischen und 4 Millionen Syrer sind in der Hoffnung auf ein bisschen mehr Sicherheit aus den übrigen Landesteilen nach Damaskus geflohen. Noch immer wird der größte Teil der Stadt vom Assad-Regime kontrolliert. Hier gilt die Parole: Damaskus darf nicht fallen. Das Leben in Damaskus unter diesen Bedingungen schildert unser Korrespondent Martin Dorm.
Der alte Mann ist nicht abzuschütteln. Sein Anzug ist grau, ein paar Nummern zu groß. Die ganze Zeit läuft er mir schon hinterher, winkt und zwinkert. Und jedes Mal, wenn ich glaube, ihn losgeworden zu sein, taucht er wieder auf in diesem Menschengetümmel. Überall in den Gassen Händler und Kunden, Karren, Kinder und Bettler. Überall Leben. Was soll das hier? Es ist doch Krieg, Bürgerkrieg. Wir sind in Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Warum sind die Straßen nicht leer? Warum sitzen die Leute nicht verängstigt zu Hause? Jeden Morgen bombardiert die syrische Luftwaffe Rebellenviertel am Stadtrand. Jeden Abend schießen Aufständische mit Granaten zurück. Mal ins Zentrum, mal ins Regierungsviertel, manchmal auch mitten in den Suk, den größten Markt der Stadt. In seinen Gassen duftet es nach Kardamom, Zimt und dunkelgrüner Olivenölseife. Die Seife hier kommt aus Idlib, sagt ein Händler. Und die aus Aleppo. In Aleppo machen sie die beste Olivenölseife der Welt. Idlib, Aleppo. In internationalen Medien werden diese Orte nur noch in Verbindung mit Terror und Fassbomben genannt. Idlib, eine Provinzhauptstadt im Nordosten, wird seit einem Jahr von islamistischen Rebellen beherrscht. Aleppo, die zweitgrößte Stadt, ist ausgebombt, verwüstet, gespalten. Seit 5 Jahren tobt der syrische Bürgerkrieg und findet kein Ende. 260.000 Menschen kamen ums Leben. Ende Januar gab es eine internationale Verhandlungsrunde in Genf. Ende Februar wurde auf russischen und US-amerikanischen Druck hin eine 2-wöchige Feuerpause vereinbart. Momentan scheint sie in einigen Landesteilen zu halten, aber in Aleppo und im Umland von Damaskus wird sie auch immer wieder gebrochen. Assad ist von Ruinen umgeben. Da ist er wieder, der Alte. Er hatte sich in einer Seitengasse versteckt. Dünn sieht er aus, kränklich. Jetzt schaut er mir ins Gesicht und kommt auf mich zu.
You're the first tourist in Syria. This is from 5 years. No speaking English, no Italian. I speak Italian, French, English.
Du bist der erste Tourist in Syrien seit 5 Jahren. Ich habe schon so lange mit keinem Ausländer mehr geredet. Ich spreche Italienisch, Französisch, Englisch.
Er gibt mir seine Visitenkarte. Papa Joseph steht drauf. Fine Syrian Handicraft.
Look here, yes. I have a shop, big shop.
Schau hier, ich habe einen Laden, einen richtig großen Laden, 80 Quadratmeter. Aber da geht nichts mehr. Keine Geschäfte, kein Geld. Du bist der allererste Kunde seit 5 Jahren.
Und bevor ich überhaupt etwas sagen oder darauf hinweisen kann, dass ich weder Kunde bin noch Tourist, sondern ein Reporter aus Deutschland, stehe ich auch schon im Laden von Papa Joseph.
Damaskus is very famous. We make only for arbeiting. Look here, Seide, Seide, reine Seide. Ich habe schöne Seide, guck. Diese Stoller, Stoller.
Für Frauen.
Ja, diese Stoller, 3 Farbe, 7 Farbe, reine Seide. Okay. Und ich habe Ikonen. Ikonen und diese schönen Sachen.
Auf allem liegt Staub, auf den Seidentüchern, dem Silberschmuck, den Ikonen. Es ist der Staub von 5 Kriegsjahren.
We need money only to medicine.
Wir brauchen Geld, für meine Medizin.
Because you are sick.
Ich habe Diabetes.
Der Alte packt mich am Arm, fester als ich ihm zugetraut hätte.
Mamma mia, nur arbeiten. Kein Geld, kein Touristen, 5 Jahre nur Arbeit.
Ashenel Harp, alles wegen dem Krieg, sagt er noch. Der Krieg hat Damaskus in ein surreales, bizarres Stadtgebilde verwandelt. Wer hier lebt, muss die Kunst der Verdrängung beherrschen, so tun, als sei alles normal. Die Damaszener haben diese Überlebensstrategie perfektioniert. In Stoßzeiten staut sich der Verkehr in den Straßen wie eh und je. Morgens bringen Schulbusse die Kinder zur Schule, mittags wird in den Restaurants Shawarma und gegrilltes Hähnchen serviert, abends sitzt man im Straßencafé und raucht Shisha. Überall bis in die Nacht geöffnete Läden für DVDs, Mobiltelefone, Schuhe und Schmuck. Damaskus wirkt auf den ersten Blick wie jede vitale arabische Metropole. Und plötzlich donnern Kampfflugzeuge der syrischen Luftwaffe über die Einkaufsviertel im Zentrum hinweg, um hinter den nahegelegenen Hügeln ihre Bombenlast abzuwerfen. Vor 6 Monaten war das Assad-Regime militärisch ausgelaugt und dem Zusammenbruch nah. Von ursprünglich 350.000 Regierungssoldaten wurden seit Kriegsbeginn 100.000 verletzt oder getötet. Viele Soldaten desertierten. Ohne die Hilfe libanesischer Hezbollah-Milizionäre und iranischer Kommandeure wäre Assad am Ende gewesen. Die Wende kam erst, als sich Russland im September 2015 zu militärischem Eingreifen entschloss und die Aufständischen durch massive Luftschläge zurückdrängte. Die syrische Armee wurde dadurch entlastet, das Regime in seinen Kerngebieten Latakia und Damaskus stabilisiert. Mittlerweile fühlt sich Assad wieder so sicher, dass Mitte April Parlamentswahlen organisiert werden sollen.
Syrien ist standhaft, ein Land des Widerstands. Gott schütze Syrien. Wir kämpfen gegen eine große Verschwörung.
So sieht das zumindest Kamal Mubayed. 60 Jahre ist er alt und er hat die Uniformjacke so weit aufgeknöpft, dass seine grauen Brusthaare hervorquellen. Kamal Mubayed humpelt am Stock durch die Gassen und sagt jedem, der es hören will, wie er die Kriegslage sieht.
Ja, eine große Verschwörung ist das. Syrien verteidigt doch nicht nur die arabische Nation gegen den Terrorismus, sondern auch Europa. Das müsst ihr doch verstehen.
Hast du selbst gekämpft? Aber ja, sagt er. Da, schau. Zum Beweis seiner Opferbereitschaft krempelt er das rechte Hosenbein hoch. Eine Schusswunde wird sichtbar, am Unterschenkel, noch nicht verheilt.
Glaub mir, Gott und das Recht sind mit Syrien. Wir werden siegen.
Dann drückt er mir noch 2 Küsse links und rechts auf die Wangen und humpelt davon. Immer wieder werde ich das in Damaskus zu hören bekommen. Auf den Straßen, in Ministerien, beim syrischen Großmufti. Verschwörung, Kampf gegen den Terror, Gott schütze Syrien und unseren Führer. Das sind die Schlüsselbegriffe der staatlichen Propaganda. In endlos Schleifen wiederholt, zeigen sie Wirkung, setzen sich fest in den Köpfen. Aber nicht alle glauben den Durchhalteparolen.
Tension, fear, you don't know what's going to happen today. You are walking on the street. And all of a sudden any shell could fall on your head.
Spannung, Angst, das empfinden wir hier. Du weißt nicht, was heute geschehen wird. Du gehst auf die Straße und bist dir darüber im Klaren, dass dich jederzeit eine Granate treffen kann. Wenn du heimkommst und die Tür hinter dir schließt, sagst du, Gott sei Dank, ich bin in Sicherheit.
Sagen wir, der Mann, der da spricht, heißt Khaled. Er hat einen anderen Namen, aber er ist einer der wenigen, die in Damaskus bereit sind, offen mit ausländischen Journalisten zu reden. Khaled sagt, was er denkt. Das ist riskant in einem System, das noch immer über ein gutes Dutzend Geheimdienste verfügt.
Die Regierung ist mit ihren Geheimdiensten überall präsent. Überall sind Soldaten, Straßensperren, Polizei. Die meisten Leute geben vor, keine Angst zu haben. Aber das ist nicht wahr. Sie sind extrem angespannt. Das Land ist zerstört. Die Menschen sind zerstört. Sie wollen nur noch weg. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Eine ganze Generation geht verloren. Das ist ein einziges Desaster, eine menschliche Katastrophe. Und niemand schert sich darum.
The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted.
In den letzten 5 Kriegsjahren hat der UN-Sicherheitsrat in New York die Syrien-Resolutionen 2012, 2014, 2043, 2139 verfasst. Sie fordern Zugang in die umkämpften Gebiete, ein Ende der Flächenbombardements, Schutz für Zivilisten. 4 Jahre lang haben die UN-Resolutionen vor allem eins offenbart, wie tief die Weltgemeinschaft gespalten ist. Der Westen und die sunnitischen Golfstaaten wollen Assad beseitigen. Russland und der Iran wollen ihn halten.
Alles hier ist ein Fake, eine optische Täuschung. Die Regierung sagt uns wieder und wieder, die Lage ist stabil. Aber das ist nicht wahr. Das ist nur die Oberfläche.
Die Oberfläche von Damaskus. An ruhigeren Tagen und an besonderen Orten erscheint sie immer noch so makellos schön, dass auch ich den Krieg für ein Weilchen verdränge. Als wäre nichts, ruft ein Muezzin bei Sonnenuntergang zum Abendgebet. Als wäre nichts, steht eine Mondsichel über den Minaretten der Altstadt. Als wäre nichts, wiegen sich in der Umayyaden-Moschee Sufis, islamische Mystiker, im Singsang ihrer Meditationen. Die Gläubigen, jung und alt, beten mit geschlossenen Augen, versunken in trostspendender Trance. Und alles glänzt. Die Säulen an der Umayyaden-Moschee, der weite Innenhof, die vergoldeten arabischen Schriftzeichen an den Wänden. Die Umayyaden-Moschee, eine der ersten großen Moscheen des Islam, war das Vorbild vieler späterer Gotteshäuser. Sie wurde im alten römischen Tempelbezirk von Damaskus errichtet, auf dem eine byzantinische Basilika stand. Im linken Teil der Moschee ist ein Raum, der den Kopf des Prophetenenkels Hussein bergen soll. Im großen Gebetsraum ruhen angeblich die Gebeine Johannes des Täufers, der auch von Muslimen verehrt wird. Vor dem Eingang der Umayyaden-Moschee sitzen schwarz gekleidete Frauen und betteln um Geld. Auf dem Vorplatz treiben sich ihre verwahrlosten Kinder herum. Wo sie herkommen, frage ich. Aus Aleppo, antworten sie. Sie erzählen das Übliche. Der Vater tot, das Haus zerstört. Irgendwann hat die Mutter einen Koffer gepackt und ist mit ihren Kindern Richtung Damaskus gelaufen. In der Hauptstadt ist es immer noch sicherer als in der umkämpften Provinz. Und wo bist du her, fragt mich einer der Jungs. Aus Deutschland, antworte ich. Ich mag Deutschland, sagt er. Ich mag Fußball. Ich will weg nach Deutschland. Die Flüchtlinge hausen in Schulen, Rohbauten, Ruinen. Viele sind auch bei Verwandten untergekommen. Es gibt keine Statistik über die Zahl der Vertriebenen. In friedlichen Zeiten lebten knapp 2 Millionen Menschen in der syrischen Hauptstadt. Jetzt sollen es mindestens 5 Millionen sein. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das Internationale Rote Kreuz, der Rote Halbmond füttern sie durch. Das Leben ist für die Flüchtlinge und auch für viele Damaszener unbezahlbar geworden. Dabei war Syrien einmal das einzige Land in der Region, das von der eigenen Nahrungsmittelproduktion leben konnte. Heute klagen die Händler auf den Märkten darüber, dass die Kunden nur noch das Nötigste kaufen. Billiges Gemüse, Grundnahrungsmittel wie Brot, Reis, Kartoffeln. Die wirtschaftlichen Eckdaten sind verheerend. Arbeitslosigkeit 50%, Verfall des syrischen Pfundes 80%. Fast alle ausländischen Investoren sind geflüchtet. Wirtschaftszentren wie Homs und Aleppo liegen in Trümmern. Dennoch ist das Assad-Regime nach wie vor in der Lage, Hunderttausenden Staatsangestellten und Armeeangehörigen die Gehälter zu zahlen. So erkauft es sich Loyalität, so sichert es seinen Machterhalt. Möglich ist das nur dank russischer und iranischer Unterstützung und weil neue ökonomische Kreisläufe in Krisenzeiten das zivile Wirtschaftsleben ersetzen. Der Krieg schafft Schwarzmärkte für Geld, Medikamente und Autos, fördert Waffen- und Ölschmuggel im libanesischen und türkischen Grenzgebiet, produziert ein undurchschaubares Netzwerk aus Warlords, Militärs, korrupten Regierungsbeamten. Es gibt viele Dollarscheine im Land. An einem dieser Nachmittage komme ich zurück ins Hotel Dama Rose, der Rose von Damaskus. Ein großes Hotel, nicht weit vom Regierungsviertel, wo internationale Gäste einquartiert werden. 5 Sterne, Swimmingpool, gepflegte Gartenanlage. Auch hier bezahlt man mit Dollars. Mein Zimmer liegt im 4. Stock. Ich bin müde und habe mich gerade ein bisschen hingelegt. Eigentlich sind es 2 Katjuscha-Raketen. Die erste schlägt 50 Meter entfernt auf einer Verkehrsinsel ein. Die zweite lässt mir noch die Zeit, das Mikrofon einzuschalten und nach hinten ins Badezimmer zu rennen. Sie detoniert 2 Stockwerke tiefer im Treppenhaus des Hotels. Der Boden bebt, seltsame Stille. Dann stürzen die ersten Hotelgäste auf den Flur. Waren das 3 oder 2 Raketen, fragt einer. 2, sagt ein anderer. Gibt es Tote, Verletzte? Keiner weiß es. Aber gerade wurde uns hier im Hotel der schlagende Beweis dafür geliefert, dass die Aufständischen in den Vororten gefährlich nah ans Regierungsviertel herankommen können. Sie sind gespalten in säkulare, lokale, islamistische, dschihadistische Gruppen und Banden. Die russische Intervention hat sie geschwächt, aber nicht besiegt. Trotz Putins Hilfe sind Assad keine entscheidenden Vorstöße gelungen. Noch kontrollieren die Aufständischen fast 2/3 des Landes. Die Freie Syrische Armee hält die Region nahe der jordanischen Grenze. Der IS hat Raqqa und Palmyra an sich gerissen. Islamisten beherrschen das östliche Umland von Damaskus. Von dort aus wurden wir gerade beschossen. Ein elegant gekleideter Mann eilt durch den Hotelflur, nicht älter als Anfang 40. Er wird umringt von Leibwächtern und Assistenten.
Nice to see all of you, and that's very normal. God bless Syria.
Schön, Sie wohlbehalten zu sehen, sagt er. Gott segne Sie. Das sei Bashir Yessi, der syrische Tourismusminister, raunt mir der Hoteldirektor ins Ohr. Sein Ministerium liege ganz in der Nähe, sagt der Minister. Er habe den Einschlag gehört und sei sofort gekommen, um uns zu beruhigen. Es gäbe keine Toten und nur ein paar ganz leicht Verletzte.
Das ist normal. Es ist auch nicht das erste Mal, dass hier sowas passiert. Es wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber seien Sie versichert, unsere Armee wird dieses Problem mit den Raketen schon in den nächsten Tagen lösen.
Verspricht der Minister. Und ich höre mich Danke sagen. Danke, sage ich zu einem Repräsentanten des Assad-Regimes, weil auch ich in diesem Moment nichts dagegen hätte, wenn das Raketenproblem am östlichen Stadtrand bald gelöst werden könnte. So kurz nach dem Einschlag scheinen mir mit einem Mal Distanz und Vernunft abhanden gekommen zu sein. Stattdessen spüre ich Zorn auf die Rebellen und Angst und eine absurde, beunruhigende Nähe zum Herrn Minister. Es ist schwer zu verstehen, aber auf welche Seite es einen in Krisensituationen verschlägt, wird nicht nur vom politischen Standpunkt bestimmt. Auch der Ort entscheide darüber und die Lage, in der man sich gerade befindet. Ich bin in Damaskus. Vor kurzem sprengten sich hier 2 IS-Selbstmordattentäter im Schiitenviertel Zayd el-Zainab in die Luft. 70 Tote, mehr als 100 Verletzte. Wer in Damaskus lebt, empfindet zwangsläufig ein latentes Gefühl der Bedrohung, vor der man geschützt werden möchte. Könnte es sein, dass das Regime vielen als kleineres Übel erscheint? Dass ihre Angst vor Granaten, Straßenterror und Islamisten derzeit größer ist als der Schrecken von 45 Jahren Assad-Diktatur? Damaskus darf nicht fallen. Das ist ein kollektives Gefühl in dieser Stadt. Es kettet Bevölkerung und Regime aneinander. Darauf setzt Assad. Von Anfang an hat er seine Gegner als Terroristen bezeichnet und sich selbst als einzige Alternative zum islamistischen Terror in Szene gesetzt. Shafid Hemdi Messalla investiert jedenfalls in die Zukunft des Assad-Regimes. In seinem Laden im Bazarviertel Hamidiya verkauft er Postkarten, Plakate und Poster mit nur einem Motiv: Bashar al-Assad. Es gibt den Präsidenten hier in allen Variationen: im Großformat, im Kleinformat, in Uniform oder im Anzug, mit Volk oder mit Generälen oder mit Volk und Generälen. Die Familie Messalla hat sich jetzt schon in zweiter Generation auf den Verkauf und Vertrieb von Präsidentenporträts spezialisiert. Ihr Schicksal ist aufs Engste mit der Präsidentenfamilie verknüpft. Und die Geschäfte florieren. Schließlich sind so ziemlich alle öffentlichen Gebäude in Damaskus außen wie innen mit Bashar-Porträts beklebt oder behängt.
Das ist das neueste Bild von unserem Führer. Es wird sehr gern genommen. Das ganze Land steht ja hinter unserem Präsidenten. Unser Präsident kämpft gegen Terror und Gewalt. Er verteidigt uns Tag und Nacht, seit fast 5 Jahren.
Shafid Hamdi Messalla sagt, was er sagen muss. Er hängt am Assad-Regime. Es ernährt ihn. Aber er ist eben auch ein alter, kriegsmüder Mann. Mit einem Mal verliert er die Fassung.
Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Das ganze Land geht zugrunde. Wir halten das nicht mehr aus.
Seit 1970, seit bald einem halben Jahrhundert, wird Syrien von den Assads beherrscht. Hafez al-Assad führte das Land mit eiserner Faust. Seine Gegner ließ er foltern, ermorden, verschwinden. Als ich in den 90er Jahren Damaskus besuchte, konnte man in den Restaurants der Stadt wunderbar essen, trinken, sich amüsieren. Nur über Politik durfte man nicht reden. Dann verstummten die Gespräche. Dann war es plötzlich vorbei mit der Leutseligkeit des syrischen Seins. Dann war da nur noch Angst. Als Hafez im Jahr 2000 starb, übernahm sein Sohn Bashar das diktatorische Erbe. Anfangs präsentierte er sich noch als jugendfrischer Modernisierer. Seine schöne Frau Asma schien kosmopolitischen Charme zu versprühen. Aber das war nur die Fassade. Dahinter stand das alte System: Baath-Partei, Armee und ein omnipräsenter, furchteinflößender Sicherheitsapparat. Bis heute dienen sie dem Machterhalt der Familie.
Natürlich. Wenn du etwas gegen das Regime sagst und sie kriegen das mit, gibt es keine Gnade. Sie sind erbarmungslos.
Khaled, der Mann, dessen Namen wir geändert haben.
Entweder bringen sie dich um oder sie werfen dich ins Gefängnis oder du verschwindest einfach. Es gibt keinen Weg, die Dinge politisch oder friedlich anzugehen. Das macht das alles so gefährlich. Es gibt immer nur Gewalt, Mord, Gefängnis, Folter.
Was es bedeuten kann, in einem syrischen Kerker eingesperrt zu sein, habe ich vor 2 Jahren begriffen. In Kairo traf ich damals einen nach Ägypten geflüchteten Syrer. Kein gebrochener, eher ein wütender Mann, der nicht verstand, was man ihm angetan hatte. Er zeigte mir seine Ausweispapiere, Pass, Führerschein, Zeugnisse und dann seine Unterarme. Oberhalb der Handgelenke waren rote, längliche Narben zu sehen. 2012 war er in Damaskus in die Fänge des syrischen Geheimdienstes geraten. Ihm wurde Kollaboration mit Aufständischen unterstellt. Ob er tatsächlich Kontakte zur Freien Syrischen Armee unterhielt oder, wie er behauptete, keinerlei Verbindungen hatte, lässt sich im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Entscheidend ist, was sie ihm antaten.
9 months down the ground.
Neun Monate haben sie mich in unterirdische Zellen der Staatssicherheit gesperrt. Zuerst war ich in einem Raum, der war 1 Meter auf 1 Meter groß. Ich konnte nicht stehen, nicht liegen. Es gab kein Licht, nur eine Schüssel. Das war die Toilette und gleichzeitig der Becher zum Trinken. 49 Tage saß ich in diesem Loch. Niemand hat mit mir geredet. Sie haben nicht mal nach meinem Namen gefragt.
Nach 49 Tagen holten Geheimdienstleute ihn ab.
Sie brachten mich zu einem Offizier. Er fragte mich, mit welchen Leuten hattest du Kontakt? Ich sagte, ich weiß nicht, wen sie meinen. Da legte er ein paar Fotos auf den Tisch. Darauf waren ich und ein paar Leute zu sehen, mit denen ich ein paar Mal beruflich zu tun hatte. Ich sagte, das sind doch ganz normale Leute. Er sagte, nein, diese Leute haben etwas gegen Bashar al-Assad. Deswegen behalten wir dich hier.
Er wurde in eine größere Zelle verlegt.
9 Monate saß ich da drin. Dann brachten sie mich wieder zu dem Offizier. Er sagte, gut, wenn du nicht redest, bringen wir dich um. Sie setzten mich auf einen Stuhl mit Armlehnen und banden mich daran. Er zog ein Messer raus und schnitt mir einfach die Adern auf. Alles war voll Blut. Er setzte sich wieder hin und zündete sich eine Zigarette an. Er saß einfach nur da und rauchte. Er sagte, ich warte, bis du tot bist. Wenn du nicht redest, bist du in 5 Minuten tot. Nach 2-3 Minuten verlor ich das Bewusstsein. Ich bin dann irgendwann aufgewacht in einem Militärkrankenhaus. 3 Tage war ich dort. Dann haben sie mich einfach vor die Tür gesetzt.
Laut dem jüngsten Bericht von Amnesty International hat die syrische Regierung seit 2011 mindestens 58.000 Zivilpersonen verschleppt. Was aus ihnen wurde, erschließt sich aus dem sogenannten CISA Report. Er enthält tausende Fotos, die ein 2013 geflüchteter Militärpolizist des Assad-Regimes in Gefängnissen und Verhörzentren machen musste. Seine Vorgesetzten hatten die Aufnahmen für interne Dokumentationszwecke bestellt. Die Bilder grausam zugerichteter Folteropfer wurden 2014 bei den Vereinten Nationen in New York ausgestellt. Sie sind so furchtbar, dass viele Besucher unter Schock die Ausstellungsräume verließen. Und sie sind so glaubwürdig, dass die französische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Bashar al-Assad eröffnet hat. Alles Lüge, Verleumdung, antisyrische Propaganda, sagt das Regime. Und erklärt den Aufstand zur von außen gesteuerten Konspiration. Die Strategie hat sich bestens bewährt. Auch im 6. Bürgerkriegsjahr wird Assad in Damaskus gehuldigt. In einem der märchenhaft schönen Altstadtpaläste trifft sich anlässlich eines Jugendkongresses die gesellschaftliche Elite des syrischen Reststaates. Ein Hofpoet trägt Gedichte vor. Ein gemischter Chor intoniert den harmonischen Dreiklang Allah, Syrien und Bashar. Unter den Gästen sind viele Abgeordnete, Geschäftsleute und Honoratioren. Syriens Großmufti Ahmed Badr Aidid Hassoun hält die Eröffnungsrede.
Ihr seid die Jugend. Euer Führer ist eure höchste Zier. Er hat sein Leben allein Gott und seinem Land geweiht. Bashar hält seinen Eid. Er bleibt Syrien treu. Er hätte alles haben können, aber niemals hätte er seine Heimat und sein Volk im Stich gelassen. Ihr wisst, in den vergangenen Jahren gab es einige arabische Führer, die sind schon nach 5 Tagen Krise davongelaufen. Wir haben nun schon seit 5 Jahren Krieg und unser Führer ist immer noch da.
Wie lange noch? Wie lange wird Bashar al-Assad noch da sein und sich Präsident nennen können? Das ist die alles entscheidende Frage in diesem Krieg und in den Verhandlungen, die ihn beenden sollen. Die internationale Diplomatie hat eine sogenannte Roadmap gezeichnet, eine Karte, die den Weg zum Frieden aufzeigen soll. Feuerpause, Übergangsregierung, dann freie Wahlen. Nur mal angenommen, frage ich Khaled, die Syrer hätten tatsächlich die Wahl. Bliebe Assad an der Macht?
Nein, auf keinen Fall. Wenn die Syrer tatsächlich frei wählen dürften, würde sich alles verändern, definitiv. Es gibt diese stille Mehrheit. Sie will die Veränderung. Sie will sie friedlich, aber radikal.
In der Reihe des Forum hörten Sie Damaskus, Stadt zwischen Leben und Tod. Eine Reportage von Martin Dorm, langjähriger ARD-Hörfunkkorrespondent im Nahen und Mittleren Osten.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.